Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, am heutigen Kirchweihsonntag begleiten uns einige Verse aus dem 21. Kapitel der Offenbarung des Johannes. Ein Text, der sich seltsam vertraut und doch seltsam unverständlich anhört. Johannes schreibt: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu.
Du sag einmal, hast du das gesehen? Die Nachbarin hat die Wäsche am Sonntag aufgehängt.
Wie oft fangen solche Sätze an mit: Du sag einmal, hast du das auch gesehen? Das liegt einfach daran, dass wir Menschen optische Wesen sind. Das, was wir wahrnehmen, nehmen wir am eindrücklichsten und als erstes mit den Augen wahr. Deswegen, wenn es dunkel ist, sind wir relativ hilflos. Hast du das gesehen? Warum ich jetzt damit anfange? Nicht, weil ich irgendwie über Tratschen und Ähnliches herziehen möchte, wobei das mit der Wäsche aufhängen am Sonntag tatsächlich mal vor vielen Jahren einer Pfarrfrau zum Verhängnis wurde. Da hat es gleich verschissen gehabt, auf Deutsch gesagt. Ich fange deswegen damit an, weil Johannes damit anfängt. Mit diesem einfachen Satz: Ich sah. Und was wir sehen, ist eindrücklich. Was wir sehen, gibt uns Sicherheit. Was wir gesehen haben, hilft uns, die Wirklichkeit wahrzunehmen und zu gestalten. Also Johannes sitzt da in der Verbannung auf der Insel Patmos in einer kleinen Felshöhle. Die gibt es heute noch, kann man besichtigen. Da gibt es sogar so etwas wie ein steinernes Bett, sehr unbequem. Und oben drüber, anscheinend durch ein Erdbeben, ist diese Höhle verschoben worden, gibt es einen Lichtdurchgang. Und wenn man auf seinem Bett so liegt, sieht man tatsächlich den Himmel. Heutzutage ist da eine Kirche drüber. Und wie ich da mal vor 30 Jahren war, habe ich mir gedacht, naja, so erhellend war das nicht. Kleines orthodoxes Kirchle, aber innen kohlschwarz vor lauter Kerzenrauch. Also wer nach 1987 mal auf Patmos war und dort war, wird jetzt sagen, die haben es renoviert. Ich weiß es nicht. Johannes liegt da auf seinem Steinchen und er sieht nicht nur den Himmel durch den Lichtschlitz in der Decke seiner Höhle, sondern er nimmt wirklich mit allen Sinnen das wahr, was Gott ihm vors Auge hält. Er sagt nicht, ich träumte davon oder Gott hat mir erzählt. Nein, er hat es gesehen. Eine wirkliche Offenbarung. Im Licht, so heißt es auch bei uns, wird die Wahrheit offenbar. Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Was muss das in einem Menschen angerichtet haben? Wir leben ja auch eben mit unseren Erfahrungen der Wahrnehmung. Wenn wir aus dem Fenster gucken, dann wissen wir, wie das Wind aussieht. Einzige Variante ist, fährt er mal ein Auto durch? Oder wie ist das Wetter gerade? Wir leben ganz stark davon, dass wir wissen, was uns vertraut ist. Und Johannes waren Himmel und Erde, die Bilder, die er in seiner Seele in sich trug, genauso vertraut, wie für uns die Wirklichkeit etwas Vertrautes ist. Und er sieht eine neue Erde, einen neuen Himmel. Und was im Nebensatz kommt, ist eigentlich das, was Menschen erschrecken kann. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und dass selbst das Meer ist nicht mehr. Das ist für einen Menschen in der Antike etwas ganz Grausliches. Weil in der Schöpfungsgeschichte war ja als erstes tatsächlich das Meer da, das kosmische Meer. Man hat sich ja damals vorgestellt, unter der Erde Wasser, oberhalb des Himmels Wasser, alles Wasser. Und selbst das ist nicht mehr. Die vorhandene Schöpfung, all das, was Menschen vertraut war, verschwindet. Ich glaube, dieses Motiv im Übrigen, ne, hat der Michael Ende in dem Buch Die unendliche Geschichte aufgenommen, wo die Wirklichkeit, das Vertraute, die Erde, nach und nach vom Nichts zerfressen wird. Nur, es ist bei Johannes eben nicht so, dass da etwas Bedrohliches geschehen ist, das Alte, das vergangen ist. Es wird übergangslos durch einen neuen Himmel und eine neue Erde ersetzt. Und wenn wir uns an diesen Gedanken mal heranwagen, wie würden wir uns einen neuen Himmel und eine neue Erde vorstellen? Ich möchte wetten, jeder von uns hat binnen 5 Minuten ein ganz buntes, ausdifferenziertes Bild. Im Vergleich zur alten, jetzt existierenden Erde würde ich das und das und das und das weglassen. Ich würde vielleicht in den Seelen der Menschen oder in den Grundanlagen ein paar Stellschrauben verändern, dass bestimmte Verhaltensmuster und Verhaltensweisen keinen Platz mehr haben. Ich würde dies oder jenes ganz anders mir vorstellen. Nur der Unterschied zwischen uns und unseren Vorstellungen und Johannes ist eben der, dass wir uns etwas vorstellen, Johannes aber gesehen hat. Und in diesem neuen Himmel, in dieser neuen Erde, sieht er die heilige Stadt vom Gott aus dem Himmel herabkommen, das neue Jerusalem, geschmückt und bereitet wie eine Braut für ihren Bräutigam. So wie sich ein Ort herausschmückt, wenn es einen besonderen Feiertag oder einen besonderen Grund zu feiern gibt, ein Jubiläum oder Ähnliches. Nur eben, in unserer Lebenswirklichkeit werden bestehende alte Orte ausgeschmückt. Für Johannes, in dem, was er sieht, kommt eine völlig neue Stadt Jerusalem vom Himmel auf die Erde. Diese Stadt Jerusalem, das jetzt existierende, hat natürlich eine ganz besondere geschichtliche Rolle, das wissen wir. In der alttestamentlichen Prophetie heißt es, vom Berg Zion aus wird das Heil ausgehen, das die ganze Welt umspannen soll. Und die ganze Welt und 3 große Weltreligionen schauen immer mit Spannung auf die Spannungen im existierenden Jerusalem. Manch einer hat Zweifel, ob von diesem Ort, der so geschichtsträchtig ist, noch Weisung über die Welt kommen kann. Vielleicht braucht es tatsächlich das, was Johannes hier sieht, das neue Jerusalem, das man ja vom Namen her mit Jerusalem, Stadt des Friedens übersetzen kann. Andere Variante ist, dass es nach einem Gründer benannt ist, der Salam hieß. Aber man kann es so übersetzen. Ist dieses neue Jerusalem, das Gott auf die Erde schickt, auf diese neue Erde, dann auch ein wirklicher Ort des Friedens? Dann kann die alttestamentliche Verheißung tatsächlich Wirklichkeit werden. Und jetzt ändert sich etwas bei Johannes. Hat er bisher nur gesehen, wie in einem Kino, Kopfkino, so hört er jetzt auch. Der zweite große Sinn, den wir Menschen haben, sehen und hören. Er hört eine Stimme vom Thron her, eine große, eine mächtige Stimme. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das ist interessant. Auf der einen Seite eine Stadt. Groß, prächtig, mächtig, herausgeschmückt und herausgeputzt, macht Eindruck. Und Menschen haben seit Menschengedenken immer wieder für Gott Häuser gebaut. Der Tempel von Jerusalem. Wenn man den Bauplan, die Baubeschreibung anschaut, welch hochwertige Materialien wurden da verwendet? Gold, Alabaster, Zedern des Libanon. Und wenn wir durch die Geschichte hindurch gucken, haben wir Menschen uns ja auch immer kräftig angeschränkt, wenn wir Gottes Häuser gebaut haben, dass wir da etwas besonders Schönes, manchmal sogar besonders Prächtiges, manchmal sogar etwas, was einen Anklang von Himmel ermöglicht, gebaut haben. Ich denke da an die gotischen Dome. So hoch, so groß, so filigran gleichzeitig. Häuser Gottes. Ich denke auch, die Dieterswinder haben beim Bau und Vergrößerung ihrer Nikolauskirche sich ordentlich ins Zeug gelegt. Wenn ich jetzt nicht euch, sondern die Altvorderen, die für den Bau dieser Kirche zuständig waren, vor mir hätte und würde sagen, da habt ihr aber eine nette Hütte für den lieben Gott gebaut. Ich glaube, die werden beleidigt. Die würden sagen, also horche mal, du stehst hier auf einer Kanzel, für die haben wir eine Menge Geld ausgegeben, für die haben wir uns Gedanken gemacht, du stehst in einem Haus, das immerhin doch schon recht lange steht und seinen Dienst erfüllt, du kannst doch, selbst wenn diese Kirche eine kleine Dorfkirche ist, sie nicht abfällig als Hütte bezeichnen. Ich meine, das mit der Hütte ist zweischneidig. So in der heutigen Jugendsprache passiert es öfters, wenn da einer zu Besuch kommt und sagt, eine nette Hütte habt ihr aber da. Swimmingpool auch, schön so. Nette Hütte. Aber Johannes kannte ja diese Jugendsprache von heute nicht. Und er sagt nicht, siehe das Haus Gottes. Er sagt nicht, siehe der Palast Gottes. Er sagt nicht, siehe der Thronsaal Gottes kommt zu den Menschen, sondern er sagt eben, die Hütte Gottes für die Menschen, bei den Menschen, sie kommt. Unabhängig von Pracht des Bauwerks, auch in Erinnerung an die Zeit, in der Israel unterwegs war und kein festes Gotteshaus da war, sondern nur die Stiftshütte, in der man die Gegenwart Gottes spüren konnte. Und in dieser neuen Welt, in diesem neuen Himmel, in diesem neuen Jerusalem, geht Gott mit seinen Menschen wieder an die Wurzel. Die Hütte, das Einfache, das Bewegliche letztlich. Eine Hütte ist schnell einmal wieder zusammengelegt und woanders wieder aufgebaut. Macht es mal mit einem Steinhaus. Wenn Gott also, so wie Johannes sagt, bei den Menschen, bei seinen Menschen wohnt und sie sein Volk sein werden, dann ist das mit Bewegung verbunden. Gott und sein Volk bewegen sich durch die Geschichte hin zu einem Ziel. Johannes sieht Bewegung. Altes vergeht, Neues kommt. Das Neue soll und will die Fehler des Alten nicht ausmerzen, sondern in seiner neuen Gestalt komplett vermeiden. Die Hütte Gottes, die kommt, die ist bewusst klein und unauffällig formuliert. Und das, was groß ist dabei, ist diese Zusage: Sie werden sein Volk sein und er selbst wird mitten unter ihnen wohnen. Und was passiert dann, wenn Gott mitten unter den Menschen wohnt, nicht der ferne Gott ist, sondern der, der im Herzen spürbar ist, dessen Kraft wir Menschen wahrnehmen können, dann wird er abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist der Beweis dafür, dass Johannes tatsächlich weit, weit in die Zukunft geguckt hat. Denn das Erste ist noch nicht vergangen. In unserer Welt gibt es nach wie vor Leid, gibt es nach wie vor Geschrei, gibt es nach wie vor Schmerz. Gott will aber sein neues Jerusalem unter uns Menschen errichten, seine Hütte unter uns bauen. Nicht als äußeres Gebäude, sondern als der Platz, die Hütte im Herzen eines jeden Einzelnen. So kann und wird er Neues schaffen und wird auch bei uns abwischen alle Tränen, die wir geweint haben und die wir noch weinen werden. Und dann hebt Johannes noch einmal seinen Blick hinein in diese großartige Szene, in diesen Thronsaal, wo er vorher nur die Stimme gehört hat, die kräftige und gewaltige Stimme, die spricht noch einmal: Siehe, ich mache alles neu. Das Alte wird vergehen. Es gibt vieles in dem Alten, an dem wir gerne festhalten wollen. Aber es gibt auch vieles, was uns belastet, was uns festhält am Alten und was uns wegtreibt vom Alten. Wir schauen hin auf das, was der, der auf dem Thron saß, der himmlische König, verheißen hat: Ich mache alles neu. Auch dich, mich. Es wird eine Frage der Zeit sein. Solange lesen wir, was andere gesehen haben, und hoffen doch, dass wir selber auch irgendwann selbst so sehen können. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.